Jetzt. Tobi, fang mal an.
Also, wir fangen eigentlich mal an mit der Frage, was war dein ursprünglicher Berufswunsch als Kind?
Also ich bin tatsächlich so ein Feuerwehrmann, der als Kind schon Feuerwehrmann werden wollte. Das auch nie bereut hat, das würde ich jederzeit wieder machen. Ich musste mich da arg durchsetzen gegen mein Elternhaus, weil meine Eltern beide Akademiker sind, also Lehrerin und gehobener Dienst bei der Stadt, und musste da echt ein bisschen kämpfen, aber ich habe mich halt durchgesetzt.
Aber du hast ja dort auch eine handwerkliche Ausbildung erst machen
lassen. Ich bin tatsächlich über den Rettungsdienst gegangen. Ja, ich habe das ein bisschen anders gemacht, und zwar gab es zu meiner Zeit, als ich habe Abi 99 gemacht und habe noch Zivildienst geleistet, wie das früher so üblich war. Und da ich aus Gesprächen vorher wusste, dass so Rettungsdienst so gute 80%, gerade in den Anfangsjahren 80% des Berufsbildes Feuerwehrmann mittlerer Dienst ausmachen, habe ich gesagt, weißt du was, dann nutze ich das doch mal. Eine Probezeit gilt ja nicht nur für den Arbeitgeber, sondern vielleicht auch den, der werden will. Machst du mal 15 Monate Zivildienst, Rettungsdienst. Und das habe ich damals gemacht, und das hat mir gut getan, weil mich dieses Bild Rettungsdienst also so nicht losgelassen hat. Ich fand das so geil, ne? Zu lernen in der Schule, das war auch viel zu lernen, aber dann zu sehen, was man mit diesem Erlernten bei einem Menschen ausmachen kann, eben Hilfe leisten, das fand ich immer ganz faszinierend, und das habe ich 25 Jahre gemacht, Rettungsdienst aktiv. Jetzt bin ich im gehobenen Dienst, jetzt mache ich das nicht mehr so wirklich, nur noch ganz ausnahmeweise, aber so über den Weg bin ich gegangen. Ich bin damals über Rettungsdienst gegangen. Und
das war also wirklich eine Berufung von dir, von klein auf, oder hat dich da was angetickert?
Also tatsächlich wollte ich immer Feuerwehrmann werden, denn mit dem Rettungsdienst, das kam erst so mit dem Bewusstsein, okay, dann ist Nordrhein-Westfalen, ist es so, dass das einen Großteil des Berufs eben halt ausmacht, im Einsatzdienst, von den Einsatzzahlen her, und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann probierst du das im Zivildienst aus, ob du das so hinkriegst, ne? Mit auch Menschen leiden sehen und mit dem Tod konfrontiert werden und so weiter und so weiter. Und ich sag mal, wenn man mit 18, 19 mit gerade Abitur aus dem elterlichen Nest fällt und so weiter, dann kommt er da teilweise schon ein bisschen hart auf den Boden an. Aber ich fand das trotzdem immer sehr befriedigend.
Ne? Aber warum vorher? Wenn man, hat dich Gresu so fasziniert oder der Helm oder das
Löschen? Boah, du, das sind ganz viele Faktoren, aber die ich an dem Beruf faszinierend finde. Umgang mit Technik. Das ist, wir kriegen so viel teure, tolle Technik zur Verfügung gestellt, mit der wir unseren Job erledigen müssen und dürfen. Die Teamarbeit finde ich super. Ich finde, also Einzelkämpfertum finde ich immer ganz schlimm. Jetzt bin ich mittlerweile in der Funktion, dass ich quasi als Dienstgruppenleiter, als Wachabender eine ganze Wachabteilung zusammen mit dem Zugführer leiten darf. Und da bei 30 Mann immer gucken muss, so, wer hat welche Fähigkeiten und wie kriegt das kombiniert, damit wir die nicht ganz einfachen Jobs manchmal auch erledigt bekommen. Und das ist, ich finde, das ist eine geile Herausforderung. Das stresst mich nicht, und mich stresst es eher, wenn ich da nicht hingehen darf. Also ich bin ganz selten krank oder so, toi, 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 Gott sei Dank.
Weil ich also da einfach mit Leib gerne und hingehe. Seele sozusagen, ja, der Feuerwehr. Okay.
Auf jeden Fall.
Erzähl damit was über deinen Arbeitsalltag.
Ja, mittlerweile ist es so, dass ich, wie gesagt, als Wachabender ganz viel personalplanerische Dinge machen muss. Also ich muss meine Mannschaft einteilen, wer welche Sonderfunktionen hat. Bei uns ist es ja nun so, dass jeder nicht einfach nur Feuerwehrmann und Rettungsdienstler ist, sondern der eine ist Atemschutzgeräterat, der nächste ist Desinfektor, der nächste ist Leitstellendisponent, Ausbilder im Rettungsdienst und so weiter und so fort. Die brauche ich auch jede Schicht.
Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich möchte ganz gerne eine Aufzählung machen. Sagst du mir nochmal drei Möglichkeiten, die du gerade genannt hast?
Die man als Sonderfunktion machen kann. Der Notfallsanitäter ist einer der größten, also das ist die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Dann gibt es die Springerfunktion Leitstelle.
Ja.
Dann gibt es den Gruppenführer, den brauche ich halt auch immer, ne, dass ich meine Fahrzeugführer habe für Löschfahrzeug und so weiter und so fort. Atemschutzgerätewart. Das ist jetzt nur, was meine Wache betrifft. Ich bin an einer zentralen Feuer- und Rettungswache, also an unserer Hauptfeuerwache bin ich tätig. Das ist die größte. Andere Wachen bei uns haben Taucher, die haben Höhenretter.
Ja, das haben wir auch schon mitgekriegt.
Ja. Also unser Berufsbild ist halt sehr, sehr vielfältig. Das macht es auch faszinierend so, weil wenn du, ich sag mal, einen reinen Bürojob machst, 5 Tage die Woche, von morgens bis nachmittags, dann weißt du genau, am Montag, was du am Freitag auf dem Schreibtisch hast liegen lassen und wo du Mitte die Woche beginnst. Und das ist halt bei uns nicht so. Ich komme halt morgens zum Dienst, ich mache meine dienstliche Einteilung, Guck, wenn jemand krank ist, wie ich das aufgefangen kriege. Ne? Wir haben so Rufbereitschaften und danach geht halt der ganz normale Wahnsinn des Alltags los. Dann telefoniere ich mit allen Wachen, wie die aufgestellt sind, wo man was ausgleichen muss und so weiter.
Also ihr habt ja in Gelsenkirchen dann schon eine große Wache, ne? Also wenn du sagst, ja. 30 Leute und du hast gesagt, du telefonierst dann noch mit anderen Wachen. Genau. Das bedeutet, ihr habt in Gelsenkirchen mehr Feuerwehren wie eine? Oder?
Genau, wir haben 4 Feuer- und Rettungswachen über das Stadtgebiet, die über 24 Stunden besetzt sind, plus die Leitstelle, plus den Führungsdienst. Mhm. Und dann sind wir, lass mich mal kurz überlegen, 62 Leute im Dienst.
Mhm. Also
nur Feuerwehr plus nochmal die ganzen Rettungsdienstfahrzeuge, die extern besetzt werden. Wir haben nämlich nicht nur Feuerwehrkollegen, die halt Rettungsdienst und so multifunktional arbeiten, sondern wir arbeiten in einem Zweckverband, sag ich mal, mit Hilfsorganisationen zusammen, mit 2 Firmen, die uns unterstützen, die halt auch Rettungsdienstpersonal stellen. Die haben mit dem Thema Feuerwehr nichts zu tun, die machen wirklich
nur Rettungsdienst.
Fahren aber unsere Fahrzeuge
und die machen den gleichen Job. Ja, gut. Also private Dienste kann ich sagen, ne? Kann
man
sagen.
Genau, ja.
Private Dienste, okay.
Private Dienste und Hilfsorganisationen. Das schaffen wir sonst auch nicht. Also wir haben so viel Personalmangel.
Okay, und das
war's. Ja, habt ihr Personalmangel? Das, Entschuldigung, ist ein Personalmangel. Das liegt jetzt dran, weil einfach kein Interesse da ist oder weil es generell ein Problem überall ist? Ist gesellschaftlich. Ist
ein vielschichtiges Problem. Also der Beruf Feuerwehr interessiert schon viele. Ja? Mhm. Das große Problem, was wir haben, Nordrhein-Westfalen hat per se schon die größte Dichte an Berufsfeuerwehren oder an hauptamtlichen Feuerwehren. Ganz viele andere Flächenländer, wie Bayern beispielsweise, die machen fast alles mit freiwilliger Feuerwehr. Ne, die also wirklich nur im Einsatzfall
ankommen. Borken auch. Ne.
Ja, Kreis Borken hat aber auch eine hauptamtliche Wache. Ne, Dülmen genauso. Ne, also die arbeiten viel auch mit Ehrenamtlern. Aber wir haben halt sehr viele bezahlte Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen. Und die Babyboomer gehen jetzt in Ruhestand.
Ja, genau.
Also 60er-Jahrgänge. Ne, bei uns geht man ja mit 60, beziehungsweise man hat es jetzt raufgesetzt auf 61. Aber im Endeffekt löst das kein Problem.
Nee.
Und die gehen jetzt gerade alle in Ruhestand. Und du kannst so viel nicht nachsteuern.
Mhm.
Und dann gleichzeitig werden Brandschutzbedarfspläne und Rettungsdienstbedarfspläne fortgeschrieben, da wo immer wieder alle paar Jahre ermittelt wird, wie viel Bedarf ist, wie wächst die Stadt, wie ändern sich Gefahrenpotenziale. Mhm. Und das heißt, der Personalbedarf ist also exorbitant. Und mittlerweile ist es sogar so, das gab es früher gar nicht, als ich angefangen habe, vor über 20 Jahren, da war es so, diese feindlichen Übernahmen gab es nicht. Da hat sich keine Feuerwehr im Ruhrgebiet, also ich sag mal, die Feuerwehr Essen, die Feuerwehr Bochum, die Feuerwehr Gelsenkirchen, wenn es um Personal ging, haben die untereinander telefoniert, wir nehmen uns nichts weg, wir nehmen euch nichts weg und sowas. Das gibt es nicht mehr.
Die buhlen einfach,
weil sie sagen, ansonsten ist die Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr eingeschränkt und das können wir uns nicht erlauben. Das ist halt auch ein politisches Ding. Ne?
Mhm.
So, ja.
Und das habe ich jetzt auch mal aufgeschrieben. Also,
und es ist halt, wenn du dir das anguckst, ich habe das nie als Belastung empfunden, deswegen, ich verstehe das. Ich habe lange Gewerkschaft gemacht, ich war auch im Gewerkschaftsvorstand hier in Nordrhein-Westfalen für eine Feuerwehrgewerkschaft.
Mhm.
Ich kenne die Argumentation vieler Kollegen, ist halt, wie viel lernst du, wie viel musst du lernen, bis du vollumfänglich eingesetzt werden kannst und was kommt am Ende dabei raus? Also ich habe nie mit dieser Prämisse angefangen bei der Feuerwehr, ich muss irgendwann mal ein hochteures Auto fahren oder ein Ferrari oder was weiß ich nicht was, sondern ich wollte halt in diesem Beruf arbeiten und habe gesagt, das nehme ich in Kauf. Und ich habe da Glück gehabt, durch Fleiß und auch mit Sicherheit auch Glück, sehr häufig befördert zu werden und dann dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ne? Das ist nicht jedem vergönnt, das muss man auch ganz klar so sagen. Und mittlerweile ist es so, du machst deine handwerkliche Ausbildung von 3 Jahren, wenn du deine handwerkliche Ausbildung machst. 18 Monate Feuerwehrmann, Brandmeister und dann nochmal 3 Jahre Staatsexamen zum Notfallsanitäter.
Ja, aber das wissen wir ja, das brauchen wir jetzt
nicht. Was bist du?
Ich bin Brandoberinspektor.
Also was ich jetzt nochmal, was ich ganz gut fand, was du gesagt hast, das ist auch ein Punkt, dass die Feuerwehren buhlen um Nachwuchs.
Ja.
Und du hast es angesprochen, dass es auch ein politisches Problem ist, dass man
das da... Also ich habe mit Herrn Reul darüber mal gesprochen, weil wir halt durch meine Gewerkschaftstätigkeit war ich viel auch im Landtag in Düsseldorf, politischen Terminen und unter anderem vorletztes Jahr beim parlamentarischen Sommerfest. Und das muss man sich wirklich vorstellen, das ist ein Termin, da wird Politik gemacht, mehr als im Plenarsaal. Ne?
Mhm.
Also mit einem Glas Bier redet sich einfach in der Hand, ne? Das weiß jeder.
Kannst ja kommen am 24., da kannst du mit ihm wieder reden.
Ja?
Nächste Woche.
Habt ihr Kontakt mit, also ja, da bin ich leider in Italien schon.
Ja.
Aber der ist handfest, ne?
Ja, ja.
Und, Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, weil die haben halt das Lebensalter, Arbeitszeitalter der Feuerwehr hochgesetzt, ne? Auf 61 relativ kurzfristig. Man hat im Prinzip eigentlich nur abgewartet, wie ist der Tarifabschluss. Da hat man ein paar Zugeständnisse gemacht. Also der Tarifabschluss war jetzt nicht so himmelhoch jauchzend, aber er war auch nicht schlecht, muss man ganz klar sagen. Und kaum war das durch, hat das jemand geleakt, wie man heutzutage so schön sagt. Da kam nämlich, ja, immer da, die planen jetzt das und das zu machen. Und dann hat man total nicht still und leise. So, pass mal auf, wenn ihr jetzt 5,5% mehr haben wollt, dann müsst ihr aber auch ein Jahr länger arbeiten. Und da habe ich ihm gesagt, ich sage, Herr Roll, ich verstehe das. Ich verstehe auch die Argumentation da dran, dass man sagt, okay, die Normalbevölkerung, wie willst du denen das noch verkaufen, dass der Dachdecker mit 68 auf dem Gerüst stehen muss und so weiter und so fort. Und der Feuerwehrmann geht nach wie vor mit 60 in Ruhestand. Ne? Die Leute werden älter. Fakt ist aber auch, und das muss man sagen, die Einsatzbelastung nimmt massiv zu. Ja? Wir haben angefangen, als ich bei der Feuerwehr Gelsenkirchen angefangen habe, waren wir so bei knapp 30.000 Einsätze. Wir sind jetzt um über 60. Mhm. Also die Einsatzzahlen sind verdoppelt. Mhm. Gerade im Rettungsdienst.
So, von welchem Zeitraum sprechen wir? Von 2000? Nein, ich meine Statistik. Von 2000 fängt es an mit einer
Betrachtung? 2003 habe ich angefangen in Gelsenkirchen. Und
Zugschluss 2014 in Landung.
16.500 Einsätze oder sowas. Mhm.
Im Jahr. Ja, aber also, jetzt erzähl mal weiter.
So, und die Leute, die jetzt nicht so viel Glück haben wie ich, der jetzt mittlerweile auch viel Büroarbeit macht und nicht mehr jeden Tag eine Atemschutzflasche auf dem Rücken hat und vor allen Dingen die Rettungsdienstüberlastung nicht mehr hat, wo jede Nacht wirklich kaputt ist. Ich habe die letzten 6 Jahre vorher habe ich einen Notarztstandort geleitet am Bergmannsheil in Buhr. Also das ist ein sehr stark frequentiertes Fahrzeug.
Bergmannsheil ist ja schon.
Ne, das ist ein sehr stark frequentiertes Unfallkrankenhaus und dementsprechend der Notarztwagen fährt da auch echt viel und da ist jede Nacht kaputt. So, und jetzt mache ich, bin Mitte 40, ich merke das schon. Jetzt habe ich Kollegen, die machen das mit 55, 56, 58 noch. Wenn ich denen jetzt sage, du machst ein Jahr länger, was passiert daraus? Ich sage, Herr Roll, ganz ehrlich, ich sage, denen setzen die Pistole auf den Brust und sagen, sie machen jetzt ein Jahr länger, dann sind die krank. Die sind nicht da. Die kommen vielleicht einmal im halben Jahr, damit man da keine disziplinarischen Maßnahmen ergreift oder eine Zwangsruhesetzung. Und ich sage, bei unseren bürokratischen Mühlen, selbst wenn sie eine Zwangsruhesetzung machen, ich sage, dann sind die auf dem Papier ein Jahr länger da, die Planstelle ist besetzt, die kann ich nicht nachbesetzen, das ist halt auch ein Riesenproblem. Ja. Ne? Also unser Teamleiter Personal, selbst wenn er sagt, okay, der muss jetzt von 60 bis 61 ein Jahr länger machen, aber der ist das Jahr auch nicht hier, die Arbeit, die er machen sollte, wird nicht erledigt. Ich kann aber auch keinen Jungen, der da vor der Tür steht und anfangen will, da draufsetzen, weil die Planstelle noch besetzt ist. Ich sage, da gewinnen wir gar nichts mit. Ja, wir hätten viel früher in eine Ausbildungsoffensive gehen müssen, um das im Vorfeld abzufangen. Und jetzt ist einfach blinde Aktion. Ne?
Ja, und das ist doch jetzt aber durch mit den 61. Ja, das ist ich habe eine Frage, weil meine Idee war mal vor einiger Zeit, da hatte ich mich mit einem Feuerwehrmann getroffen, der Basti aus Köln. Der ist auch bei der Polizei, der ist also vorwiegend bei der Freiwilligen Feuerwehr und dann mit dem Stefan Meuter aus Neuss. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja. Weil ich gesagt habe, es gibt ja so viele junge arbeitslose Männer. Ne? Warum kann man denn nicht versuchen, die irgendwie für die Feuerwehr zu gewinnen? Das ist auch Migration, auch mit Migrationshintergrund.
Das ist völlig egal, also mir ist das völlig egal.
Ja, nein, aber ich sag nur, warum kann man denn die nicht irgendwie damit einbeziehen?
Ich glaube, das ist einfach das Problem, was wir haben, das ist das Beamtentum und man kann sich die Auswahl und Ausbildung eines Feuerwehrmannes im Prinzip wie einen Hürdenlauf vorstellen. Die beamtenrechtlichen Hürden sind auf der einen Seite da, das heißt, wir haben Höchstalter, ja. Mittlerweile, als ich angefangen habe, waren es 28 Jahre, mittlerweile sind wir bei 40,5. Das ist aber auch so das Maximum, was ich machen kann, weil ansonsten passt das mit der Verbeamtung nicht mehr und mit Ruhestandspunkten und so weiter und so fort, weil dann können die hinterher auf Flaschen sammeln gehen. Ne? Das, deswegen ist 14,5 Jahre ist das Höchstalter, wo man die noch einstellen kann. So, dann kommt der Amtsarzt. Wir haben einen schriftlichen Test, wir haben einen sportlichen Test, wir haben einen Allgemeinwissens- bzw. handwerkliche Fähigkeiten-Test und so weiter, weil man halt auch gucken will, dass man da keine Leute mit 2 linken Händen und 10 Daumen einstellt. Also die Anforderungen des Berufs sind sehr hoch und das spiegelt sich in so einem Auswahlverfahren
wieder. Ja, aber das kann ich verstehen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Leute vorzubereiten. Ja, wenn ich merke, ich habe einen Fachkräftemangel, kann ich doch explizit anfangen zu sagen, wenn ihr Interesse habt, wir machen jetzt ein Jahr explizit Schulung mit euch, wir bereiten euch vor und dann kann man gucken, wer von diesen Leuten ist geeignet. Das ist doch besser, wie wenn ich immer auf halbe Leistung fahre. Oder wie wenn ich jetzt ins Messer renne und sage, irgendwann habe ich keine Leute mehr. Ja. Also, die Bürokratie ist ja sowieso viel zu hoch. Mhm. Warum kann ich nicht versuchen, da anzusetzen? Und weil ich habe ja
Gesetze das nicht hergeben.
Ja, aber da muss man was ändern.
Genau, da müsste man was dran ändern.
Und ich glaube schon, dass man die Leute auch, die da rumhängen, in Duisburg haben wir so viele jugendliche Arbeitslose, die brechen eine Lehre nach der anderen ab. Im Grunde sehen die sich ja auch nach Anerkennung und nach Wertschätzung. Und doof sind die nicht unbedingt alle. Nee. Die muss man halt irgendwie catchen. Nee. Und ich glaube, dass da schon eine Möglichkeit besteht. Nur es macht halt keiner. Mhm. Weil also es ist allen Leuten, es ist zu anstrengend, was zu bewegen. So. Ich glaube, dass da gerade in Köln und im Ruhrpott schon die Möglichkeit bestünde, solche Menschen aufzunehmen und die einfach einzuladen, denen mal den Beruf vorzustellen, die mit ins Gespräch zu nehmen, vielleicht mal mitfahren zu lassen.
Dass also ich war ein ganz großer Exot, als ich 2003 angefangen habe als Rettungsassistent. Das war so eine Ausnahmesache, weil ich war schon in der ehrenamtlichen Feuerwehr in Gelsenkirchen und man wusste so ungefähr, was ich für ein Typ bin, passt der da rein, passt der da nicht rein, ja komm, wir geben dem mal die Chance und dann kann er das auf dem Wege machen. Weil vorher im Gesetz stand immer drin, ein Handwerk nicht oder für die Feuerwehr förderlichen Beruf. Und an dieses für die Feuerwehr förderlich, da, um Gottes Willen, da, also Handwerk muss schon sein, weil die müssen handwerklich. Also, ich habe bei uns noch keinen gesehen, der im Dienst eine Mauer hochziehen musste, der Rohre verlegen musste, abgesehen von Strahlrohren, aber das kann ich auch beibringen. Ne? So, also, ich brauchte an der Einsatzstelle noch keinen Klempner oder keinen Hochbauer oder was weiß ich nicht, was, oder Fliesenleger.
Ja, aber wie kann man denn sowas ändern? Wie kann man dieses Struktur
bewegen? Ja, das muss im Prinzip gesetzlich so sein. Ich glaube, das ist ein heißes Eisen, wo keiner dran will, weil die alle sagen, wir haben damit immer einen hohen Standard gehabt und haben eine große Auswahl getroffen. Die Leute, die dann bei der Feuerwehr angefangen haben, die waren abgeprüft, was die handwerklichen Fähigkeiten anging. Die waren komplett auf den Kopf gestellt von einem Amtsarzt, ob die nicht irgendwann dem Staat zur Last fallen, weil sie den Rücken krumm haben und man im Vorfeld ja im Prinzip schon hätte sagen müssen, oh, pass auf, den auf Lebzeitverband macht nicht so viel Sinn, liegt nach 5 Jahren oder 8 Jahren dem Volk auf der Tasche. Ne? Wenn man einmal auf Lebzeit verbeamtet ist, passiert aber nichts mehr.
Also was ich wichtig finde, ist eine Fitness zu haben. Eine körperliche und ein bisschen Grips.
Ja.
Aber ich meine, das kann man ja abtesten. Und da kann man die Leute auch vorbereiten.
Ja.
Okay, Entschuldigung.
So, nee, ist alles gut. Weiter jetzt hier im Text. Wir haben das, was uns eigentlich im Rahmen dieses Interviews interessiert, ist ja die Frage, ob du in Ausübung deines Berufs schon einmal beleidigt, bedroht oder körperlich attackiert worden bist. Und wenn ja, kannst du vielleicht mal das erzählen, was am prägnantesten war, was dich am meisten belastet hat?
Also körperlich habe ich immer Glück und Gabe gehabt, mich rechtzeitig aus so einer Situation herauszuziehen, mich zurückzuziehen, zu sagen, okay, also weißt du was, meine Hilfe scheint hier jetzt nicht Prio 1 zu sein, ich lasse erstmal die Polizei aufräumen und dann kann ich mich hinterher um die Verlierer kümmern, das hat man ganz salopp gesagt.
Das ist gut.
Und was man auch sagen muss, da muss man ganz selbstkritisch auch sein, jeder von uns hat ja einen unterschiedlichen Charakter und wie hat immer schon immer gesagt, wie es im Wald ruft, so schaltet wieder raus. Ja? Ich muss mir im Klaren darüber sein, als Feuerwehrmann, dass ich in Extremsituationen, für viele Leute sind es Extremsituationen, in die wir da reingerufen werden, die für uns nach zig Berufsjahren zur Routine werden, die aber bei den Einzelbetroffenen ganz viel Stress verursachen. Und wenn man Stress hat, der eine ist stressresistenter und hat eine höhere Resilienz und der andere hat eine kurze Zündschnur. Und das muss ich halt wissen und da muss ich auch eine Antenne für entwickeln über meine Zeit hinweg und muss Angebote machen. Ich muss mich aber nicht anspucken lassen, ich muss mich vor allen Dingen nicht anpacken lassen. Da muss ich mich versuchen zurückzuziehen. Und das ist mir in meinen ganzen Dienstjahren bisher immer toll, toll, toll gelungen, dass das mal ein bisschen rumpelig zugeht an der Einsatzstelle, liegt vielleicht auch am Robot-Charakter. Und dass mal einer sagt, Arschloch, ja sorry, das ist nicht richtig, brauchen wir uns nicht drüber an, es ist eine Form der verbalen Gewalt, aber da haben wir einfach ein dickes Fell, ne? Weil wenn ich mich für wenn jeder Polizist eine eine Beschwerde schreiben würde oder eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung, weil ihn einer Arschloch oder Fotze oder was weiß ich wie bezeichnet, ich glaube, dann hätten die nichts anderes mehr zu tun. Da muss man auch ganz klar drüber sein und auch so Sachen wie an Silvester, also ich habe mein erstes Silvester, was ich im Rettungsdienst live erlebt habe, war 2003, 2004. da waren wir auch in einem sozialen Brennpunkt und da haben die uns auch schon mit Feuerwerk beschossen. Sicherlich nicht in der Form, wie es in Berlin passiert ist, mit Hinterhalt und wirklich, also brachialer Gewalt muss man ja ganz klar so auch werten. Mhm. Mhm. Aber dieses, das ist ein asozialer Volkssport.
Da warst du auch in Gelsenkirchen, ne? Auch schon noch nicht. Mhm. Ja.
Und das ist ein asozialer Volkssport. Ne? Wenn da ist Alkohol, da ist der Pegel ist da und dann ist dementsprechend sind Hemmschwellen geringer. Ne? Und
was hältst du von Feuerwerkverbot?
Gar nichts. Mhm. Genau das bin ich gefragt worden. Ich war nämlich genau an dem Neujahrstag nach diesem prägnanten Silvester war ich beim WDR auch live im Studio abends in der Aktuellen Stunde und da ist genau das gefragt worden. Da habe ich gesagt, dass ich euch jetzt auch sage, warum soll ich 90% oder 95% der Bevölkerung, die normal ausgelassen Silvester feiern und vielleicht ein bisschen mit Kindern auf die Straße gehen, so eine Batterie anmachen oder vorher ein bisschen böllern oder sonst etwas, warum soll ich die bestrafen, weil sich 5% asozialer Menschen nicht benehmen können? Das ist Blödsinn.
Ja, du hast da schon in gewisser Weise recht. Nur es gibt ja Städte wie in Berlin, wo dann wirklich die Sachen eskaliert.
Ja, aber das ist eh verboten. Das, was die da machen, ist doch eh verboten. Kugelbomben zu zünden, das ist professionelles Feuerwerk. Mhm. Das darf kein Mensch besitzen, geschweige denn anzünden, wenn du keinen Ausweis hast für professionelles Feuerwerk. Mhm. Das interessiert die nicht. Wenn ich denen das verbiete, ja, das ist genauso wie mit einer Waffenverbotszone. Da packe ich mir genauso an den Kopf. Wie kann ich ein Schild aufstellen, hier im Hauptbahnhof ist die nächste Woche Waffenverbotszone. Also ich bin so erzogen worden, ich gehe mit dem Messer dann auf die Straße, wenn ich irgendwo wandern will, in den Bergen mit einem Apfel schneiden will und ansonsten nichts da habe. Aber ich brauche am Bahnhof kein Messer in der Tasche haben oder einen Totschläger oder so.
Also ich glaube, diese Schilder, die stehen, das habe ich jetzt auch so mitgekriegt, die stehen deshalb da, damit die Polizei kontrollieren Handhaber hat, ne? Also ich sehe das genauso. Ich verstehe es auch nicht, warum man ein Messer...
Aber jetzt mal zu der Ausgangsfrage. Also das war jetzt die Antwort auf die Frage, ob du schon was erlebt hast.
Verbale Bedrohung.
Verbale,
regelmäßig, ja. Und dann muss ich halt versuchen zu deeskalieren. Da haben wir auch Schulung für gekriegt. Also wir haben lange Zeit mit der Polizei Gelsenkirchen, mit einem Präventionsbeamten, mit einem Hotel, das ist ein Funskerl gewesen, ist auch schon pensioniert, aber der kam und der hat uns sowohl, und da war der Hauptaugenmerk drauf, verbale Deeskalation und sich rausziehen aus der Situation und was ist, wenn ich jetzt im beengten Raum eines RTWs stehe zum Beispiel und da dreht einer völlig durch, wie kann ich versuchen, mich körperlich so weit zu schützen, dass ich aus der Situation fliegen kann. So. Man muss auch sagen, und das ist, kommt ja auch nicht von ungefähr oder aus unserer Fantasie, mittlerweile haben alle RTWs eine Panikverriegelung in. Das heißt, das gibt es bei uns, also bei uns zumindest, ne? Das ist kein grundsätzlicher Standard, der DIN-mäßig irgendwie gefordert ist.
Habe ich noch nie gehört.
Gelsenkirchen hat das mittlerweile, brauchst du nur einen Knopf drücken und dann sind alle Türen automatisch zu. Und das haben wir schon gehabt, ne? Also dass du da drin stehst.
Panikverriegelung heißen die?
Ja, genau. Oder Notfallverriegelung, ne? Weil es gibt halt Bevölkerungsgruppen, das muss man ganz klar und unrassistisch auch so feststellen können, die mit Trauer und solchen Situationen, die damit einhergehen, ganz anders umgehen als andere Bevölkerungsgruppen. Und da wirst du zur Zielscheibe. Ne? Also die stehen dann mit 30 Mann hinten auf dem Trittbrett vom RTW und da wackelt die Karre, dass du denkst, das schmeißen die gleich auf die Seite und da kommst du auch nicht weg. Das ist schon so passiert? Das, ja. Also, dass wir auch als Löschfahrzeugbesatzung häufiger mal in solche Situationen zur Unterstützung geschickt werden. Das hat A mit Manpower zu tun, in der Situation auf Reanimation beispielsweise, dass wir wechseln können, weil das halt auch körperlich super anstrengend ist, je nachdem. Ne? Mhm. Aber auch als Schutz für den Rettungsdienst. Ne? Weil man halt mit 4 ausgewachsenen Feuerwehrleuten nochmal ein bisschen was anderes machen kann, weil wir auch Rettungsdienstbesatzung haben, wo nur 2 Frauen. Bitte nicht falsch verstehen, aber nur 2 Frauen drauf sitzen, die vielleicht noch ein bisschen ängstlicher reagieren und dann auch noch von bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht als vollwertig wahrgenommen werden oder wo die Frau an sich einen geringeren Stellenwert einnimmt und so weiter und man das dann auch in solchen Situationen dann zeigt. Ich will mal ein praktisches Beispiel geben. Ich habe eine Situation gehabt, wie man auf sowas reagieren kann. Ich bin im Rettungswagen rausgefahren, einen jungen Kollegen dabei gehabt. Ich war halt dadurch, dass ich ja als Rettungsassistent schon angefangen habe, von Anfang an auch als Fahrzeugführer immer drauf, ne? Also als Verantwortlicher. Und hinterher, ich habe 2010 Weiterbildung gemacht als Lehrrettungsassistent und als Praxisanleiter hinterher und sowas. Also habe viele junge Kollegen ausgebildet, immer junge Kollegen an der Seite gehabt und bin in eine Bergarbeitersiedlung in Gelsenkirchen gerufen worden, zu einer türkischen Familie. Unklares medizinisches Notfallbild, der Name so, mehr wusste ich nicht, das war meine Information. Bin dann hingefahren, hab dann angestellt, war erstes Obergeschoss, macht mir ein junger Typ auf, schon so Disco-Pumper, ne? So, wie man so in so eine Schublade reinschieben würde und schon so in einem Ton so, ich habe Sie gerufen, hier, kommen Sie mal rein, aber ziehen Sie Schuhe aus. Ich muss einmal kurz erklären, ich habe größten Respekt vor Ihrer Wohnung, ja, das muss man als Feuerwehrmann halt auch wissen, wir schränken da Grundrechte ein, Unverlässlichkeit der Wohnung und so weiter, also wenn ich eine Wohnung betrete, kann mich jederzeit jeder rauswerfen. Ja, klar. So, ich sage, das ist Sicherheitsschuhwerk, das ist Versicherungsrecht, bei uns liegt nichts rum, Sie ziehen bitte die Schuhe aus. Oder du ziehst bitte die Schuhe aus. So, ich habe da kein Problem, wenn mich jemand duzt, haben wir gerade schon geklärt. Mhm. Zieh die Schuhe aus. Ich sage, nein, die Schuhe bleiben an. Ja, dann kommst du hier nicht rein. Ja, ich sage, gut, ist kein Problem. Dann bringen Sie Ihre Angehörige oder Ihren Angehörigen. Ich wusste nicht mal, ob es um einen Mann oder eine Frau ging. Also das war aus der Depesche heraus nicht zu entnehmen. Ich sage, bringen Sie bitte zur Tür. Ich sage, wir nehmen die direkt mit zum Rettungswagen und versorgen die da. Nee, du musst reinkommen und so weiter und so fort. Dann hat der Finger schon an, da laut zu werden und so weiter. Ich sage, ich betrete die Wohnung nicht ohne die Schuhe. Ich sage, wenn die Schuhe hier das Problem sind, ich sage, sind wir offensichtlich verkehrt. Verpiss dich, du Nazi. Bumm, Tür zu. Und mein Kollege guckte mich an und sagte, ja, was machen wir denn jetzt? Holen wir jetzt die Polizei? Ja. Ich sage, mach ich nicht. Dann sind wir runtergegangen, habe ich Status 5 gedrückt am Funk. Das ist bei uns der Sprechwunsch. Ne? Damit signalisieren wir der Leitstelle, pass auf, wir möchten euch gerne was mitteilen. Ne? Dann habe ich das gemacht und gesagt, Angehöriger verweigert Zutritt zur Wohnung und zum Patienten. Wir sind wieder einsatzbereit und nein, fertig, Punkt. So. Was hätte ich jetzt mal, die andere Situation wäre gewesen, ich wäre ein bisschen polteriger gewesen und hätte da eine Tür, jetzt machen Sie die Tür auf, machen Sie nicht so ein Theater und so. Ganz ehrlich.
Da ist nichts passiert?
Nein, gar nicht.
Auch kein anderer nochmal gerufen worden? Nein. Sondern
Nein. Nazi. So, und ja, ist eine Beleidigung, ne? Ist auch eine Verharmlosung dessen, was zwischen 3 und 45 hier passiert ist, aber das sind so Sachen, da zerbreche ich mal den Kopf drüber. So, und andere Situationen, die ich live erlebt habe von Kollegen auf meiner Abteilung, die sind rausgefahren und haben auf einmal in den Knarrenlauf geguckt. Ne? Das ist jetzt gerade ein Jahr her. Ein Kollege, der mit dem Rettungswagen durch einen Kommunikationsfehler ist, der eine RTW zu einer anderen Einsatzstelle, das hat sich so ein bisschen verschoben und die haben gedacht, die fahren zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand hin, dann bist du sowieso voll bepackt mit allem drum und dran und wartest nur auf den Notarztwagen und die kamen an und war kein Notarztwagen da. Die Situation, wo die hingerufen worden sind, war aber eine ganz andere. Und zwar war das ein psychisch auffälliger Mensch, der schon am Telefon bei der Leitstelle ganz komisch war. Das haben die aber dadurch, dass die da irgendeinen Dreher drin hatten, einem falschen Rettungsmittel gesagt. Also der Rettungswagen, der tatsächlich zur Reanimation gefahren ist, der ist davon ausgegangen, er fährt zu diesem psychisch kranken Olle da und die ist zur Reanimation gefahren, sind sie zu den psychischen Ohren gefahren und der war ganz eigenartig, der stand oben in der Tür, oh, kommen Sie schnell. Die sind da vollgepackt, da die Treppe raufgespurtet und dann ist er mit denen in die Wohnung rein, dunkel wie sonst was und immer weiter und dann der Philipp, der ist vorne gelaufen und sagte schon zu seinem Kollegen, bleib mal zurück. Halt uns mal den Rückweg frei hier und guck mal, ne, du gewinnst im Prinzip Einblicke, du guckst nach links, du guckst nach rechts, du guckst nach oben, du guckst nach unten, du guckst halt überall hin. Und und auf einmal dann stand der im Wohnzimmer, ich sag mal 5 Meter schon in die Wohnung rein, von der Wohnungseinrichtung, und dreht sich um und hat eine Knarre in der Hand. Da fragst du nicht, ob das eine Gaspistole ist oder eine scharfe Waffe, da siehst du nur noch zu, dass du da wegkommst, ne.
Ja, was hast der du gemacht?
Geist, ich war das nicht, das war ein Arbeitskollege von einer anderen Mache. Der hat ihm dann mehr oder minder den Rucksack vor die Füße geschmissen, um den abzulenken und ist dann wirklich, ich sag mal, getönt. Der hat, glaube ich, auf dem Weg nach unten von 20 Stufen 4 berührt und die anderen hat dann Flug genommen, dann in Rettungswagen rein und Gang rein und an der Ecke gefahren. Mhm. Und das Schlimme daran, und das ist das, wo ich sage, das geht nicht, der ist verhaftet worden, dementsprechend die Polizei musste da noch mit körperlicher Gewalt tätig werden, weil er sich auch gegen die Vollstreckungsbeamten noch massiv zur Wehr gesetzt hat. Und am Ende ist da nichts draus geworden, nichts, gar nichts.
Ja, das haben wir, hören wir.
Das auch, ist das, wo ich sage, wir haben im Fußball Schnellaburteilung für Hooligans und so weiter und so fort. Die gehen in Gelsenkirchen von Amtsgerichtern, sind innerhalb von 24 Stunden, gehen die auch mal in den Shop. Und dann kannst du nämlich dem Arbeitgeber erklären, dass du montags nicht zur Arbeit kommst, weil du gerade hinter schwedischen Gardinen sitzt. Ich glaube, das ist sehr lehrreich. Ja, weil das sind ja auch nicht nur die, die das ganz standardmäßig machen, sondern das sind ja auch, muss ich mal so Hooligans sind ja Leute teilweise wie du und ich, die dann meinen, das ist ein besonderer Volkssport, sich am Wochenende den Schädel einzuschlagen. Und wenn die dann schnell abgeurteilt werden, hat das eine andere Strahlkraft. Also eine Bewährungsstrafe ist im Prinzip ja für die meisten, die so gegen uns agieren, gegen Menschen in Uniform, ist ja im Prinzip wie ein Freispruch zweiter Klasse. Ja, die kommen aus dem Gericht raus und sagen, siehst du, entweder man konnte mir nichts nachweisen oder ist doch alles nicht so schlimm. Und da ist, fehlt mir die Abschreckung. Ne?
Wäre eine Überschrift vielleicht, ne? Oder ich lasse erst
mal. Sag mal eben, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Die Freispruch mit zweiter Klasse ist
eine Bewährungsstrafe. Eine Bewährungsstrafe. Oder, ist im Prinzip nichts mehr als der obere Zeigefinger, ein bisschen du. Mach das nicht normal sonst. Und das juckt die nicht. Ja. Ich sag immer, ich habe immer gesagt, so ganz salopp, normalerweise müsstest du in Schweinchen rosa Overall stecken, wie in seiner Chain Gang in Amerika, und müssten sie Park sauber machen und so weiter. Alles, das wäre lehrreich. Ja, die in den Knast zu stecken, kostet zu viel Geld, bringt auch nichts, weil da lernen sie nichts durch. Die müssten im Prinzip irgendwas machen, wo sie selber mal mit der Nase im Dreck gesteckt werden, um mal zu
Frage sehen. Ist nur, Frage ist nur, wie hält man dir so an, das zu machen auch? Das ist also das
Problem, ja, so, ne? Wie in Amerika, Chain Gang, Aufseher dabei. Nicht hier, wenn du möchtest, leiste ein paar Sozialstunden. So, 6.30 Uhr. Ja, aber da geht da regnet es ja.
Du musst das aufnehmen. Das ab. Ich finde das so gut, das Interview, das würde ich gerne auf QR-Code setzen.
Ja.
So, nächste Frage.
Fehlt dir das in deinem Arbeitsumfeld? Hast du den Eindruck, dass du deine Arbeit in der Gesellschaft ausreichend respektiert werden?
Im Gros der Gesellschaft auf jeden Fall.
Ja.
Definitiv. Also ich habe eine Zeit lang Dienst gemacht in Amerika, also da ist das nochmal eine andere Hausnummer, ja, diese Wertschätzung, aber in Deutschland ist das Bewusstsein, was Rettungskräfte leisten, was Polizei leistet und so weiter. Polizei ist immer noch ein bisschen was anderes, weil Polizei macht ja vielleicht auch Sachen, wenn du was falsch machst, dann wirst du von denen bestraft, die bestrafen ja nicht. Ne? Also Feuerwehr ist schon eher so, die werden schon wahrgenommen als die Guten. Ne? Muss man ganz klar sagen. Also,
du hast gesagt gerade, du hast in Amerika als Feuerwehrmann gearbeitet. War das ein Austausch?
Nee, oder? Tatsächlich war das eher so ein Verwirklichen eines Jugendtraumes. Ich habe einen Feuerwehrmann kennengelernt damals und seine Frau, die mich dann eingeladen haben, zu sich zu kommen. Und der hat mich halt Wochen und Monate lang mitgenommen auf dem Einsatzfahrzeug, bevor ich beruflich so Fuß gefasst hatte. Wie ich dann Fuß gefasst habe, das war also nach dem Zivildienst. Ja, und dann war ich dann in Arizona da auf einer Feuer- und Rettungswache und durfte da mal über einen großen Teich und über einen Tellerrand drüber gucken. War sehr, sehr interessant, muss man sagen.
Das ist ja ein interessantes Praktikum.
Ja. Ja, ist vor allen Dingen was du, das musst du, da musst du Glück haben und das eben auch organisiert kriegen. Und da musst du halt auch Leute haben, die dich das machen lassen.
Wie lange war das? Ein Jahr oder wie lange?
Ja, ich war mehrere Monate, aber mit Unterbrechung wegen Touristenvisum. Ich musste ja mal ausreisen.
So.
Okay. Dann, welche Werte versuchst du deinen Kindern zu vermitteln? Oder welche Werte sind dir in der Gesellschaft besonders wichtig?
Ehrlichkeit ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Tugend. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und was ich auch als Ausbilder immer sehr wichtig finde, was ich meinen Leuten sage, mir ist das, also bei uns ist ganz viel in der Ausbildung Sie. Ich mache das gar nicht. Ich leite bei uns die Realbrandausbildung in der Feuerwehrschule und ich frage die Leute immer, wollt ihr gesiezt werden, wollt ihr geduzt werden? Die meisten, also 99% sagen sowieso, nee, du, wir sind hier bei der Feuerwehr. Respekt ist keine Einbahnstraße. Mhm. Ja. Wir können jede Menge Spaß haben. Am Ende bin ich ein Ausbilder oder bin Dienstvorgesetzter. Und solange man mir mit Respekt begegnet, sollte ich das tun, ich es jedem anderen auch tun. Und das hat nichts mit dem Dienstrang, mit irgendwelchen Funktionsabzeichen oder mit einer Position zu tun, die man mir verliehen hat, weil man mir irgendwas zutraut oder sonst irgendwas, sondern ich sehe immer den Menschen, der mir gegenübersteht und der verdient genau den Respekt, wie ich von ihm haben möchte. Ne? Ja. Das finde ich ist ein ganz wichtiges Ding. Und Hilfe leisten. Das finde ich halt auch ganz wichtig. Eben, ich habe den Beruf gewählt, weil ich nicht wegschauen will. Und mir ist es völlig egal, was jemand für eine Herkunft hat, was jemand für eine Hautfarbe hat, was jemand für eine Kultur nachgeht oder sonst, das ist völlig egal. Wenn der meine Hilfe braucht, weil er in einer Notsituation ist, dann bekommt er die von mir. Egal, ob das Multimillionär ist oder der Penner, von der vollgeschissen ist bis zur Halskrempe, das sage ich jetzt mal so ganz salopp, die kriegen alle das Gleiche. Ne? Ja. Und das macht unseren Beruf auch aus, ne? dass uns das nicht interessiert.
Was war denn dein schönstes Erlebnis?
Boah, das ist echt schwierig. Ich habe so viele schöne Erlebnisse, dass ich eigentlich, also privat weiß ich, ist es die Geburt meiner Kinder, aber dienstlich habe ich so viele tolle Erlebnisse, wo wir schwierige Einsatzstellen hatten, die wir im Team super abgearbeitet
haben. Wir können ja einfach eine Reihung machen. Sag einfach 3-4 Sachen, dann mache ich dann eine Reihung draus.
Nee, das brauche ich ja auch, wenn du sagst, also ich finde das, was du gerade gesagt hast, super schön.
Also ich habe immer wieder ganz tolle Erlebnisse und ich will das nicht werten, das ist so.
Ich finde das schön. Du kannst ja sagen, ich habe...
Teamerfolg ist ein super Erlebnis. Also Teamerfolg ist ein super Erlebnis. Kameradschaft ist ein super Erlebnis. Ja,
und das finde ich schön, das sind nämlich mal andere Sachen, diesen Teamerfolg zu sehen und die Kameradschaft als positives Erlebnis in deinem Arbeitsbereich. Es muss ja nicht immer von außen kommen.
Nee.
Das hatten wir noch nie, das finde ich sogar sehr gut. Hm. Also, ist schön.
Deswegen, also ich könnte jetzt nicht den einen Einsatz rausholen, wo ich sage, boah, das war so... Alles, wo du am Anfang sehr viel Stress hast und am Ende Erfolg hast, ist so befriedigend in dem Beruf, den ich habe.
Ich finde, das hast du richtig gut gesagt.
Ja. Das ist auch das, was ich so empfinde. Ne? Das muss man ganz klar sagen.
Ja. Was tust du denn in deiner Freizeit am liebsten?
Also Priorität 1 ist bei mir Reisen mit der Familie. Mhm. Familie ist bei mir ist vor allem anderen. Ne? Also Familie ist Prio 1 definitiv. Mhm. Noch vor meinem Beruf. Reisen finde ich ganz toll, weil Reisen ist so das Einzige, was ich finde, was Geld kostet und einen trotzdem ständig bereichert. Sport mache ich gerne.
Wir hatten uns gerade kurz zum Unterhalten in der Küche, dass du viel mit Wohnwagen unterwegs bist.
Ja.
Ne?
Ja. Aber ich bin eher der Griller. Meine Frau ist der Kocher und ich bin der Griller.
Sport?
Klassische Rolle für
Fitness?
Ja,
oder?
Jetzt schreib mal auf, Unterwasser-Rugby. Ich bin heute Abend, gehe ich wieder spielen.
Okay.
Ich spiele seit 1996 Unterwasser-Rugby. Was
das wusste ich gar nicht, dass es diesen Sport gibt.
Es gibt sogar eine Bundesliga. Wir spielen allerdings, ist eine reine Hobbymannschaft. Der älteste bei uns ist 76. Ich bin mit 45 so mittelalt, sag ich mal. Also sowohl normal als auch sportlich gesehen. Und der jüngste bei uns ist gerade so 23, 24.
Wie heißt die Mannschaft? Ist Gelsenkirchen?
Tauchsportverein
Gelsenkirchen. Schalke?
Nee, Tauchsportverein Gelsenkirchen heißt er.
Tauchsport.
Genau. Und da bin ich so ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich bin damals in den Taufverein reingegangen, weil Freunde meiner Eltern da seit Gründung, auch 1979, also ist ein prägendes Jahr bei mir, ist der Verein gegründet worden und die haben recht früh damit angefangen, mit diesem Unterwasser-Rugby. Ich habe dann erstmal Jugendtauchschein gemacht, Grundtauchschein und so weiter und so fort. Und dann war mir dieses stupide Training zu viel. Und die haben dann gesagt, dann komm doch bei uns in der Mannschaft, bei uns hast du alles. Bei uns Koordination, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, da ist alles mit drin und das ist das, was ich für meinen Beruf auch brauche. Also ich habe mich früh davon verabschiedet, Bodybuilder zu werden und dicke Arme zu kriegen, da bin ich nicht für gemacht. Aber brauche ich auch nicht im Beruf, ich muss so von allem ein bisschen haben und das macht der Job, macht also der Sport unterstützt das echt gut und Spaß macht es obendran.
Gibt es etwas, was du dir für die Zukunft ganz besonders wünschst,
privat? Gesundheit für meine Familie und für mich.
So, wow, kurz und knapp, sehr schön.
Ja, alles andere kann ich mir entweder leisten oder brauche ich nicht.
Herrlich. Vielen Dank.
Ja, gerne.